Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Wie könnten wir uns heute eine zeitgemäße Kunsthochschulpräsidentin vorstellen? Sie könnte Kunstgeschichte studiert haben und europäische Ethnologie, Germanistik und Soziologie etwa im In- und im Ausland. Sie könnte Promovierte sein. Sie könnte als Kuratorin für Gegenwartskunst in einem Museum aktiv gewesen sein, als Direktorin einer Kunstinstitution, als Vorständin einer bedeutenden Stiftung oder als Direktorin an einem europaweit führenden Museum für Naturgeschichte. Willkommen zu einer neuen Folge des DDKs, dem Podcast des Deutschen Design Clubs. Gibt es denn ein solches Allround-Talent? Ja, das gibt es durchaus. Und sie heißt Brigitte Franzen und ist seit dem 1. Oktober 2024 Präsidentin der Hochschule für Gestaltung Offenbach, kurz HFG. Noch mehr zu ihrer Biografie findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber zum Gespräch zwischen meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch und Brigitte Franzen.
Ja, heute haben wir Brigitte Franzen hier im Studio sitzen. Freue mich sehr. Hallo.
Ja, ich mich auch. Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, keine Ursache. Es gibt ja genug zu besprechen jetzt in Bezug auf Ihre neue Position an der Hochschule für die Gestaltung Offenbach. Ich steige mal mit einem ganz aktuellen Thema ein. Und zwar, wir erleben momentan in den USA ja einen Frontalangriff auf die Hochschulen. Wäre etwas in dieser Art hier in Deutschland denkbar?
Naja, wir kennen sowas ja aus der Geschichte. Also in dem Sinne muss man leider sagen, wahrscheinlich ist es überall denkbar und sicherlich auch bei uns. Vor allen Dingen, wenn sich die politische Situation halt so stark verschärfen und radikalisieren würde, wie es jetzt in den USA der Fall ist. Und es ist natürlich eine äußerst bedenkliche Entwicklung und auch eine, die wir auch an der Hochschule genau beobachten und überlegen, wie wir in so einer Situation reagieren würden, aber auch, was es eben insgesamt auch für die Gemeinschaft der Hochschulen international sozusagen bedeutet.
Es geht also um eine Art Immunisierung, um Strategien, um mögliche Umgangsformen eben mit einer Radikalisierung, wie sie natürlich, das ist richtig, hier in Deutschland auch schon mal stattgefunden hat und wie sie hier auch wieder stattfinden könnte. Aber zurzeit sind wir ja nicht in der Situation, in der irgendein Potentat auf die Hochschule in dieser Form einwirken könnte?
Nee, im Moment Gott sei Dank aktuell nicht. Trotzdem ist dieses Verhältnis von Politik und Hochschule natürlich eins, was genau betrachtet sein will. Und wir sind aber in der glücklichen Situation, dass natürlich auch durch die Grundgesetzgarantie einfach Wissenschaft, Forschung und Kunst ja frei sind. Und dieses Freiheitsmoment ja auch sozusagen garantiert, dass wir eben in unseren Themen und in unseren Überlegungen, Ideen, die an so einer Hochschule formuliert werden, eben größtmögliche Freiheit genießen im Rahmen dessen, was das Grundgesetz vorgibt.
Sie haben in einem Interview gesagt, Offenbach ist sehr repräsentativ für Deutschland mit einer multiperspektivischen Gesellschaft und nicht eindimensional. Was leiten Sie daraus programmatisch für die Hochschule ab?
Ich glaube, dass dieser Bezug zur Gesellschaft als Gruppe von Menschen genauso wie aber auch in der Theorie für uns wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das ist aber auch etwas, was ich jetzt nicht einfach nur so ableite, sondern es hat wirklich auch mit der Geschichte und der DNA der HFG sehr viel zu tun, die sich ja aufs Bauhaus beruft und dann auch auf die Ulmer Hochschule für Gestaltung, die quasi die Namensgeberin, die Vorväterin, Vormütterin war und die eben von Anfang an ja beide Schulen und so eben auch die Hochschule für Gestaltung in Offenbach Design und Kunst in ihrer gesellschaftlichen Position und Disposition auch betrachtet haben. Und deswegen ist der Bereich Gesellschaft wirklich ein echtes Themenfeld für uns auch. Und gleichzeitig ist es das Feld, in dem wir als Institution natürlich auch stehen. Wir stehen mitten in einer Gesellschaft. Wir machen Angebote für bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft, nämlich bei uns zu studieren, sich bei uns zu entwickeln und weiterzubilden. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man jetzt eine Gesellschaft als eine Gruppe von Menschen bestimmten verschiedenen Alters betrachtet, eben auch eine sehr wichtige Perspektive, weil wir natürlich auf eine jüngere Generation gucken. Das heißt, wir gucken auf die Zukunft unserer Gesamtgesellschaft.
Die Zeitdimension spielt natürlich eine Rolle in dieser sehr alten Hochschule, die 1832 gegründet worden, die Vorgängerinstitution. Aber dennoch sind Sie die erste Frau an der Spitze, weil Sie sind ja eigentlich immer die erste Frau, habe ich auch immer in einem Artikel schon mal gesehen, aber Sie sind die erste Frau an der Spitze dieser Hochschule. Sagen wir mal, dieser Zopf ist abgeschnitten, aber welche anderen Zöpfe müssen denn in so einer oder in dieser Hochschule abgeschnitten werden?
Das ist eine gute Frage. Ich will es mal eher als eine Entwicklung vielleicht charakterisieren. Also Zöpfe abschneiden, klar, kann manchmal auch total wichtig sein. Aber ich glaube, unsere Zeit heute ist sehr stark eine, die eben sozusagen in verschiedenen Phasen und Bewegungen sich befindet und sich quasi in so einem Entwicklungsprozess befindet. Und natürlich ist die Geschlechterfrage, wenn Sie das so nennen möchten, auch immer noch eine, die uns beschäftigt. Wir haben ein gutes Verhältnis sozusagen zahlenmäßig bei den Studierenden. Bei den Lehrenden haben wir aufgeholt und sind da auch ganz gut aufgestellt mittlerweile. Aber das ist natürlich trotzdem immer noch ein Thema. Aber gleichzeitig geht's halt auch noch um ganz andere Fragen, wie zum Beispiel, wie so ein Kunst- und Gestaltungs- und Designstudium denn in der Zukunft aufgestellt sein wird. Mhm. Also die Arbeit an der Hochschule ist ja immer, bezieht sich auf den Status quo. Wenn man als Kunsthistorikerin oder so argumentiert, guckt man natürlich immer auch in die Geschichte. Aber sie bezieht sich schon sehr stark auch auf das, was kommen wird in der näheren Zukunft, weil wir diese Leute ja ausbilden, die dann erst in der Zukunft in den Arbeitsmarkt gehen oder Künstler, freie Künstler werden. Und insofern stellen wir uns im Moment auch oft die Frage, wie muss denn so eine oder wie sollte so eine Hochschule der Zukunft eigentlich aufgestellt sein? Das geht bei uns auch einher mit unseren Neubauplanungen natürlich. Der Neubau,
da kommen wir noch zu,
ja, gibt sozusagen sowieso schon eine Art Auftrag, dass man sich mit der Struktur auch nochmal beschäftigen sollte. Und das befasst uns sehr. Und auch die Frage, welche Themenfelder, eines hatte ich ja schon genannt, diese Frage nach der Gesellschaft und dem Verhältnis von Gesellschaft, Kunst, Gesellschaft, Design. Aber welche anderen Themenfelder sind das denn, die uns zukünftig beschäftigen werden?
Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zweimal Bezüge zur Städtelschule schaffe. Ich war ja 10 Jahre im Vorstand des Städtelschule Portikus Verein, also stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Von daher habe ich da eine eigene Phase meiner Kunstsozialisation in dieser Schule durchlaufen. Aber das erste ist ein Punkt, den finde ich ziemlich wichtig, weil das absolut eben auch daherkommt. Weil John Baldessari hat 2007 mal im Rahmen eines Vortrags an der Städtelschule gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass man Kunst lehren kann. Man muss sagen, dass der Mann 50 Jahre Kunst gelehrt hat. Aber was heißt das denn? Das Kunst lehren, kann man Kunst lehren?
Ich glaube, man kann Haltungen vermitteln und man kann natürlich Komplexitäten erläutern. Man kann auch Verfahrensweisen und Strukturen natürlich erläutern und Studierende in diese Prozesse sozusagen einführen. Kunst an sich ist wahrscheinlich nicht lehrbar. Würde ich dem John Baldessari durchaus zustimmen. Der hat einige kluge Sachen gesagt. Weil es ja darum geht, dass eine individuelle Künstlerpersönlichkeit und Künstlerinnenpersönlichkeit sich entwickelt. Und das ist was ganz viel mit Erfahrung zu tun hat. Und ein Lehrer, eine Lehrerin begleitet diesen Prozess. Idealerweise kongenial, also auch mit großer Empathie natürlich. Und versucht diese Persönlichkeit und diese KünstlerInnen-Persönlichkeit, die sich da herauszuentwickeln beginnt, die eben größtmöglich zu unterstützen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Wir sind ja in einem Spannungsverhältnis, aber eben durch die Einheit der Kunsthochschule und der Designhochschule, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, auch wenn die Denominationen der Fachbereiche anders sind. Also diese Kunsthochschule und Designhochschule, die haben natürlich jetzt damit ich sage jetzt nicht zu kämpfen, aber es ist sozusagen ein eingebauter Widerspruch, dass Design im eigentlichen Sinne gelehrt werden kann und Kunst, wie Sie es gerade beschrieben haben oder wie Giovanni Baldessari es eben radikal sagt, nicht in diesem Sinne gelehrt werden kann. Auf der anderen Seite ist die Schule natürlich darum bemüht, integrativ tätig zu sein. Auf der anderen Seite muss sie auf diese Differenz achten.
Ja, aber das macht, glaube ich, gerade auch das Studium bei uns sehr stark aus, weil wir zum Beispiel Fächer, die man typischerweise eher an einem Designfachbereich ansiedeln würde, wie oder angesiedelt sehen würde, wie beispielsweise Typografie oder auch Mode, bei uns am Kunstfachbereich angesiedelt hat. Und gleichzeitig man ja bei uns nicht in Klassen studiert, sondern eher in Lehrgebieten. Das heißt, da ist auch zwischen diesen Fachbereichen Kunst und Design eine Durchlässigkeit. Natürlich unterscheiden sich die Curricula recht stark, weil das eine mehr Richtung Berufsausbildung geht und das andere mehr Richtung, wie soll ich sagen, Menschenausbildung, wenn man so möchte, KünstlerInnenausbildung. Aber es ist, glaube ich, gerade das Spannende bei uns, dass man beide Bereiche auch kennenlernen kann. Ich kann als Kunststudierender eben auch kann durchaus ein Verständnis dafür entwickeln, wie Designstudierende denken, wie die planerisch vorgehen, wie sie Projekte anpacken. Und das kann ich nicht nur beobachten, sondern das hilft mir, glaube ich, auch in der eigenen Praxis als Künstler unter Umständen wieder weiter. Und umgekehrt genauso.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also dieses gegenseitige Beobachten der beiden Fachbereiche, auch das Durchdringen durch die Möglichkeit, eben einzelne Kurse im jeweils anderen Fachbereich zu belegen. Ich komme jetzt mal auf etwas Verbindendes und damit auch nochmal zurück auf dieses Thema der Gesellschaft. Und zwar ist ja diese IF, Designstudium Deutschland 2023 Studie, ein Beitrag zu Public Value. Das ist ein gemeinwohlorientierter Ansatz. Das ist auch meines Erachtens das Beste, was dazu bisher gemacht wurde. Dieses Thema der Gemeinwohlorientierung. Also wie kann eine Hochschule oder die Hochschule HFG Offenbach ihre Gemeinwohlorientierung erhöhen oder ist es überhaupt ein Faktor, der für Sie relevant ist?
Das ist eine gute Frage. Ich würde halt eigentlich sagen, dass Hochschulen generell Gemeinwohlelemente sind sozusagen, weil man mit dem, was man macht, ja schon wirklich wesentlich dazu beiträgt, dass Ausbildung möglich ist, mit den Dingen, die man zur Verfügung stellt, man Leute in Positionen bringt, sich zu empowern und irgendwie sich weiterzuentwickeln. Trotzdem ist es eine ganz interessante Frage, wie man das eventuell noch anders vielleicht auch definieren könnte oder auch vielleicht noch erweitern könnte als Fragestellung.
Man kann, ja, was heißt, man kann, es liegt hier in Frankfurt-Rhein-Main natürlich nahe, eben auch dieses Design for Democracy immer im Hintergrund mitzudenken. Was kann das für eine Hochschule heißen? Also, man, in dem Umfeld dieser Bewerbungen oder kriegt man natürlich auch relativ viel Projekte mit, die substanzlos sind. Aber andere, die sehr nah an dieser Fragestellung der eigentlichen demokratischen Prozesse sind. Und, diese Public-Value-Orientierung schien mir deshalb so interessant zu sein, eben auch in dieser Studie, die einfach guckt, was gibt es denn insgesamt in Deutschland in dem Bereich, weil das noch nicht wirklich erforscht worden war. Und es ist, kann auch wahrscheinlich keiner von denen, die da angesprochen worden sind, eine klare Antwort drauf geben, wie gemeinwohlorientiert irgendwie von 1 bis 10 ist denn ihre Hochschule. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der eben, Sie haben klar geantwortet, gesagt, jede Hochschule hat eine gewisse Gemeinwohlorientierung. Aber das ist eine Sache, die würde ich vielleicht einfach anregen. Im Grunde, ich habe in der Vorbereitung dieses Gesprächs eben auch darüber nachgedacht, ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Aber ich glaube, es ist eine sinnvolle Frage, weil sie eben noch nicht so richtig eingedrungen ist in die Diskurse.
Ich finde das eine sehr interessante Frage. Ich meine, mit vielem, was wir tun, orientieren wir uns sowieso, wenn ich jetzt mal Gemeinwohl ein bisschen verallgemeinern darf, auf eben nochmal wieder den Begriff Gesellschaft, orientieren wir uns darauf, ne? Weil alles, was wir machen, auch im Sinne einer Veröffentlichung der Ergebnisse beispielsweise, orientiert sich natürlich auf eine Gruppe von Rezipierenden. Damit ist es aber natürlich noch nicht automatisch gemeinwohlorientiert. Und ich glaube, es ist für Künstlerinnen und Künstler eine unglaublich spannende Frage. Ich knüpfe das natürlich schnell dann auch wieder so ein bisschen historisch an sowas wie Kunst als Dienstleistung an. Das waren aber natürlich Ansätze, die die durchaus eine Gemeinwohlorientierung auch impliziert haben, aber natürlich auch nicht alle, die sehr stark auch eine Wirtschaftlichkeit im Blick hatten oder eben ja eine Anwendung sozusagen künstlerischer Praxen. Und bei Designerinnen und Designern ist das natürlich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Mhm. Die hat ja sehr viel damit zu tun, wo lande ich denn später und was tue ich dann da? Mhm. Also orientiere ich mich ausschließlich an der Industrie, was natürlich interessant sein kann, ein Ziel sein kann. Aber es könnte natürlich auch noch andere Ziele geben, nämlich eben die Frage, wie gestalten wir Gesellschaft und das wirklich nicht nur im politischen Sinne, sondern eben wirklich auch im ästhetischen Sinne.
Ja, das ist, ich hatte mit Philipp Gutbrot, also vor anderthalb Jahren, eben auch gesprochen im Zusammenhang mit einer anderen Publikation, also über die Gemeinwohlorientierung eben der Mathildenhöhe, also dieser gesamten Struktur, also der Einbindung von Künstlern, die teilweise ja arbeitslos waren, bevor sie dort dann eben zum Zuge kamen, in einem Kontext von insgesamt 200 Möbelbaubetrieben, die damals in Darmstadt existierten, was auch unfassbar ist. Also ist die Frage dann, was ist denn das Gemeinwohlorientierte in diesem Zusammenhang? Da kann man sagen, ja, es ist wohl das Gemeinwohlorientierte der Gemeinschaft, Schönheit zur Verfügung zu stellen. Das wäre durchaus eine vernünftige Aufgabe sozusagen.
Oder Funktion.
Oder Funktion, ja. Also nutzbares, gut nutzbares. Ich meine, der Platanenhain zum Beispiel in Darmstadt, das ist ein toller Platz einfach. Ne? Mhm. Und das ist auch ein guter Punkt, also freue ich mich, dass wir da darüber ins Gespräch kommen, weil das einfach eine Sache ist, die mehr gehört werden muss. Also was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? So, ne? Gut, aber jetzt nochmal zum Thema, das haben Sie vorhin schon mal kurz angesprochen, dass der Name der HfG Offenbach, das ist ja Hochschule für Gestaltung, war ja letztlich infolge der Schließung der Hochschule für Gestaltung Ulm und das war auch die Unterzeile des Bauhauses, also Bauhaus Hochschule für Gestaltung. Also was verbindet denn die HfG mit dieser, jetzt sind wir auf einer sehr gleichzeitig auf einer formalen Ebene und auf einer gesellschaftlichen Ebene, was verbindet die HfG denn in dieser historischen Achse mit dem Bauhaus?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es verbindet uns einmal natürlich auch diese Hinwendung zum Handwerklichen. Das wundert Sie jetzt vielleicht, wenn ich das so sage, aber das ist wirklich ein wichtiger Aspekt dabei, der nicht vergessen werden sollte. Und gleichzeitig glaube ich auch diese Offenheit, die eben dann eher vielleicht aus dem künstlerischen Bereich auch kommt, der dann nochmal verbunden wird auch mit einer Theorie. Hm. Also bei uns ist, glaube ich, man kann nicht alleine Kunstgeschichte oder Kunsttheorie bei uns studieren, aber diese theoretischen Fächer wie Philosophie, Kunstgeschichte, Kunsttheorie, Designgeschichte, Design Research, das spielt eine große Rolle in der Ausbildung und untermauert sozusagen diese Spanne, die auch das Bauhaus schon aufgemacht hat, vom Handwerk über die Idee zur Theorie sozusagen und dann zur Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der für uns als Referenzpunkt extrem wichtig ist. Wie der dann in den einzelnen Fachgebieten jeweils sich ausbildet, wie intensiv diese Bezugnahme ist, ist natürlich sehr unterschiedlich.
Ich hatte vor ein paar Tagen mit der Helga Asmonait, also der Bibliothekarin des Rat für Formgebung, die sind ja gerade umgezogen in die Hochschule Darmstadt, Mediencampus Dieburg, darüber gesprochen. Sie hat wirklich einen Überblick über die gesamte deutsche Bibliothekswelt. Und sie sagte, also es keine Hochschule gibt, die in der Art und der Intensität wie die HfG Lesen, Bücher und Bibliothek ins Zentrum gestellt hat. Und also wenn sie das sagt, dann nehme ich das sehr ernst. Und das ist natürlich ein Punkt, den Sie vorhin schon mal so kursorisch mal über als Theorie bezeichnet haben. Aber ich denke, das Lesen oder der Umgang mit Büchern, das ist ein Thema, das scheint mir, also mit allen Leuten, mit denen ich rede, die irgendwas mit der HfG zu tun haben, kommen darauf zu sprechen, dass es eben eine elementare Rolle spielt.
Auf jeden Fall. Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Nämlich einmal als natürlich auch Buchgestaltung, was bei uns einfach auch eine große Rolle spielt. Also das Buch ist für uns nicht nur Inhalt, sondern eben auch zu gestalten, das Objekt. Aber das ist eben auch eine Denkweise für so eine Hochschule, die das Bauhaus eben vorgedacht und vorgelebt hat, dass sozusagen diese objektorientierten Dinge, Hervorbringungen, die man dort macht und sich ausdenkt, dass die eben mit einer Methode und mit einem Gesellschaftsbezug und mit einem, wenn Sie so wollen, eben Theoriebezug unterlegt sein können und vielleicht sogar sollten, weil sie dann eine Relevanz quasi über das eigene Existieren hinaus bekommen.
Mhm. Und das ist uns immer noch wichtig. Publikation. Ich habe es hier irgendwie auf dem Tisch noch, diese den Offenbacher Ansatz von Thilo Schwer und Kai Vöckler rausgegeben. Das ist natürlich ungeheuer, wenn eine Hochschule sozusagen einen Theorieansatz hat, der auf 400 Seiten publiziert werden kann, der wirklich nur mit dieser Hochschule zusammenhängt. Also das ist ja viel mehr als was Sie jetzt geschildert haben. Also oder auch diese Untersuchung von Marc Ries, irgendwie Kritiker einer Institution, das ist ja auch irgendwie ein richtiges Buch. Diese Spezifik, worin liegt die begründet? Also was kommt ja irgendwo her? Also das eben so viel. Das ist jetzt eine historische Frage.
Ich glaube, das begründet sich einfach auch in der Ablehnung eines Akademiesystems. Also einer Akademie-Idee des 19. Jahrhunderts oder auch teilweise ja noch älter, die eben auch sehr hierarchisch gewesen ist, die von vielen Hochschulen auch heute noch verfolgt wird, die ein Meisterschulprinzip, Meisterschülerprinzip verfolgt. Und das ist nicht nur im Bauhaus und in Ulm, sondern dann eben auch in Offenbach entsprechend kritisiert und anders aufgestellt worden. Und das ist was natürlich immer eine Herausforderung bleibt, weil gleichzeitig die Felder, in denen sich die Künstlerinnen und Künstler und Gestalterinnen und Gestalter, die wir da ausbilden, bewegen, die sind ja natürlich nicht frei von diesen Genie-Ideen. Mhm. Diese Idee transportiert sich ja weiterhin. Mhm. Und wird auch kultiviert auf unterschiedlichste Art und Weise. Und auch das ist, finde ich, interessant, nochmal im Blick auf diese Gemeinwohlfrage. Denn das ist natürlich auch eine Frage, die sich auf Arbeitsweisen, Methoden, aber dann auch auf Persönlichkeiten und deren Position im System beziehen lässt. Auch Einzelkämpfer versus Kollektiv, wenn man das jetzt mal auf so eine ganz einfache Formel bringen möchte, die aber sehr, sehr interessant ist, ne? Und heute auch wieder sehr aktuell.
Eine wichtige Unterscheidung auf jeden Fall. Also zumindest das Bewusstsein dafür herrschen, also in der Hochschule, dass es eben diesen Unterschied gibt, also der Einzelkämpfer oder das System. Und insbesondere eben auch für die Karrierefragestellung. Also wer bin ich denn? Bin ich eher eine Einzelkämpferin oder bin ich eher jemand, der in einem kleinen Kollektiv arbeiten möchte oder bin ich jemand, der in einem größeren organisationalen Zusammenhang sein möchte? Also das muss an der Hochschule ja auch vermittelt
genau,
werden.
Genau, ja. Mhm.
Jetzt mal so eine ganz, ganz harte, blöde Frage, nämlich nicht der monetäre Wert, aber wie wird denn heute der Wert einer Design- oder Kunsthochschule bemessen? Also man sieht ja allenthalben Rankings und irgendwelche Listen und so weiter. Oder gibt es da irgendwie für Sie relevante Rankings und wenn welche und wie verhalten Sie sich dazu?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich muss so ein bisschen schmunzeln. Weil die Rankings natürlich auch sehr trügerisch sind, aber halt in den letzten Jahren immer mehr an gewisser Bedeutung vielleicht auch gewinnen. Ich glaube, der Wert einer Hochschule ist immer eine Gemengelage aus einerseits natürlich Lehrenden, die eine bestimmte Haltung verkörpern und auch Erfahrung verkörpern und einfach Dinge zeigen, die sie gemacht haben und wofür sie stehen, die interessant sind für jüngere Leute. Das ist schon sehr entscheidend. Dann aber ist es natürlich auch, ist auch wichtig, sozusagen, wer ist denn dort gewesen und was ist aus diesen Menschen geworden? Und es ist, glaube ich, auch entscheidend, welche nicht nur Antworten gibt man in den Veranstaltungen, die man dort macht und anbietet, sondern eben auch viel mehr eigentlich noch, finde ich, welche Fragestellungen wirft man auf? Und wie aktuell sind die, manchmal auch wie abseitig sind die? Also es geht ja nicht immer nur darum, jetzt irgendeiner Aktualität, die gerade in verschiedensten Medien irgendwie diskutiert wird, irgendwie zu Pass zu kommen, sondern es ist natürlich auch ganz besonders interessant für eine Hochschule, wenn es da auch mal den einen oder anderen ganz besonderen Zusammenhang gibt, der jetzt nicht so offensichtlich im ersten Moment ist oder bei uns vielleicht ist es vielleicht sowas wie die HPM, die irgendwie als höchster Porzellanmanufaktur natürlich fast schon ein Anachronismus im ersten Moment zu sein scheint, aber gleichzeitig wieder eine unglaubliche Aktualität darstellt in der Auseinandersetzung mit Material zum Beispiel. Und das sind Besonderheiten einfach, die eine Hochschule braucht, um dann eben die entsprechenden besonderen Leute auch anzuziehen, die sich da mit verbinden wollen und dort ausgebildet werden wollen.
Ich komme jetzt nochmal zu einem Punkt in Bezug auf die Ausbildung und dann will ich mal ein bisschen in ein geschichtliches Thema also von Ihnen, nämlich zum Senckenberg-Museum, nochmal ganz kurz kommen, also wie das auch zusammenhängt. Und zwar einmal noch ein Zitat von Daniel Birnbaum, also meinem persönlichen Freund und damaligen ehemaligen Rektor der Städelschule. Er sagte: Sollte man sich daran erinnern, dass die Kunsthochschule ein Raum auf Zeit für junge Künstlerinnen das theoretische und praktische Rüstzeug an die Hand geben soll, um sich in einer sich stetig verändernden Gegenwart selbst zurechtzufinden. Letzten Endes geht es genau um diese Fähigkeit, sich alleine zurechtzufinden. Tatsächlich ist alles andere unwichtig.
Was fällt Ihnen das so ein? Ja, ich finde das Zurechtfinden einen ganz wichtigen Aspekt. Ob es immer alleine sein muss, ist für mich eine andere Frage. Also ich glaube, dass es schon auch ein Zurechtfinden in Gemeinschaft ist. Und dass eben auch eine sehr wichtige Bestärkung ist, die idealerweise an der Hochschule passiert, dass man eben merkt, man ist nicht alleine, sondern es gibt ähnlich denkende Personen, die ähnlich komplexe Fragestellungen haben oder ungewöhnliche Ideen. Und man geht ein Stück des Weges gemeinsam und entwickelt sich auch gemeinsam und hat die Möglichkeit, sich da im Gegenüber auch eben zu Lehrenden dann so zu entwickeln, idealerweise, dass man dann den Weg wieder weitergehen kann. Ob man den alleine geht, würde ich jetzt mal, ist oft so, aber es muss nicht unbedingt so sein, ne?
Wir haben jetzt das Thema Theorie lesen, überhaupt lesen, eben schon mehrfach angesprochen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der für Sie logischerweise mit dem Senckenberg-Museum zusammenhängt. Sie waren ja zuvor Direktorin des Senckenberg-Museums. Und für die Hörerinnen, die das nicht kennen, dazu ein paar Zahlen. Also die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, also SNG heißt die, betreibt bundesweit mehrere Museen. Das Museum in Frankfurt, das Sie leiteten, ist das wichtigste Haus innerhalb dieser Gesellschaften, hat ungefähr 400.000 Besucherinnen im Jahr. Das ist also ein Riesenkasten. Und die SNG, also zu der das Museum gehört, ist wiederum das größte Mitglied der Leibniz-Gesellschaft. Und als solches in dieser gesamten Forschungsförderung eben auch an einer entsprechenden Stelle aufgehängt. Das ist eine wirklich bedeutende Institution. Und ich würde ganz gerne so mit Ihnen drüber sprechen, also was Sie da mitbringen können. Also ich meine, bestimmte Dinge können Sie natürlich nicht mitbringen, weil die museumseigen sind, also die gesamte Hardware. Aber Sie können doch von dem Denken oder von der Erfahrung, die Sie da gemacht haben, etwas mitbringen.
Ja, ganz klar. Ich meine, innerhalb meines Werdegangs ist die Zeit bei Senckenberg natürlich 4 Jahre sozusagen, aber sicherlich 4 wichtige Jahre und auch prägend für den Job danach. Ich glaube, Museum kann einfach nicht ohne Gestaltung gedacht werden. Ne? Das von Anfang an ist die Konstruktion eines Museums und im Fall vom Senckenberg-Museum hier in Frankfurt sprechen wir ja von einem Museum, was mehr als 200 Jahre alt ist, ja. Also 1820, noch älter als die HFG gegründet, aber in einer ähnlichen Zeit, auch sehr interessant. Museum ist immer ein Ort der zur Schaustellung von Kunst, aber auch natürlich von Natur, von Artefakten, von gestalteten Objekten. Und da bringe ich natürlich einiges mit an Praxis sozusagen, die letztlich sich in verschiedenen Feldern, die die HFG betreffen, auch wiederfinden lässt. Insofern, obwohl ich da an der HFG ja nicht lehre, bringe ich aber irgendwie Erfahrungen mit, die andockbar sind, glaube ich, an die an die Lebenswelt und an die Wirklichkeiten der Künstlerinnen und Gestalter. Auch natürlich als Kuratorin im Kunstbereich. Ich habe mit Kaspar König die Skulpturprojekte in Münster kuratiert 2007. Und so bringe ich vieles mit, wo ich, glaube ich, ein großes Verständnis einfach auch für die Fragestellungen und die Persönlichkeiten da habe, die dort an der Hochschule sind und da auftauchen. Und strukturell ist das auch ganz interessant, weil natürlich das Managen eines Museums dieser Größe mit zuletzt 460.000 Besuchenden.
Da war ich wirklich auf dem falschen Stand.
Nee, macht nichts. Aber ich wollte es trotzdem noch mal kurz sagen, weil das natürlich wichtig war, dass wir nach Corona da auch sofort andocken konnten, ja, auch an großes Interesse der Bevölkerung. Dieses Managen von so einem Haus hat durchaus Ähnlichkeiten wie das Managen einer Hochschule. Mhm. Das ist jetzt nicht so komplett anders. Und ich bringe natürlich auch Kontakte mit in eine Welt, die irgendwie interessant ist für heutige Künstlerinnen und auch Gestalter. Absolut. Also sprich zu Naturwissenschaftlerinnen, ja, und Naturwissenschaftlern. Und das ist irgendwie eine ganz interessante und gute Gemengelage.
Das heißt, die Künstler und auch Designer absolut und Designerinnen und Künstlerinnen absolut relevant ist genau dieser naturwissenschaftliche Bezug oder der soziologische Bezug, der auch eine sehr große Rolle spielt, also immer wichtiger werden. Und ich denke, dass wieso mir das eben so eine glückliche Fügung erscheint, dass Sie eben jetzt die HFG sozusagen leiten, ist eben genau das. Also weil dieses Wissen, was so ein Museum wie das Senckenberg-Museum hat oder die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft hat, ist ein unendlicher und unglaublich reicher, also Humus, also für, auch für künstlerische Projekte. Es sind ja auch am Senckenberg Projekte durchgeführt worden. Mhm.
Ja, absolut, würde ich auch so sehen. Und das Interesse von Künstlerinnen und Gestaltern ist ja schon länger auch an der Natur. Es liegt sozusagen in der Natur der Sache, wenn ich mal so sagen darf. Wenn ich an Frei Otto oder an andere denke, da gibt es natürlich auch diese Nähe zu Natur, nicht nur Phänomenen, sondern auch Konstruktionen und wirklichen Verkörperungen von Natur. Und das ist natürlich äußerst interessant. Es war sowohl für Senckenberg und für mich auch sehr, sehr spannend, in so einem Kontext dann zu arbeiten, auch Künstlerinnen und Künstler dorthin einzuladen, aber auch mit Künstlern als Gestaltern zu arbeiten. Jetzt zuletzt ja mit Tim Beresheim, der die Gehirne-Ausstellungen gestaltet hat. Das war noch so das letzte Projekt, was ich da mit begleitet habe. Und umgekehrt aber natürlich auch ganz stark aus dem Museumskontext heraus immer über Vermittlung und eben Gestaltung als vermittelndes Element auch nachzudenken. Und da ist eben auch das Senckenberg-Museum, und das wissen gar nicht so viele, wirklich maßgeblich im Bereich der Naturmuseen weltweit, weil in den 70er Jahren, genau in derselben Zeit, wo die HFG sozusagen so richtig in die Blüte gekommen ist, dort mit Wilhelm Schäfer jemand war als Museumsdirektor, der eben Gestaltung und Naturwissenschaft gedacht hat. Und der eben damals schon, das sieht man auch noch an manchen Stellen im Museum, mit wirklich aktuellsten Gestaltungsmitteln versucht hat, diese naturwissenschaftlichen Fragestellungen zu thematisieren und zu vermitteln. Und das ist eine wahnsinnig interessante Gemengelage, die hat mich immer persönlich sehr interessiert und war auch der Grund, warum ich da zu Senckenberg gegangen bin. Und die nehme ich natürlich auch jetzt mit und kann die auch zur Verfügung stellen, den Studierenden und den Lehrenden. Und das ist irgendwie ganz, macht Spaß.
Das, wenn ich so sagen darf, Lustige ist ja, dass Sie zuvor eben im eigentlichen Kunstkontext aktiv waren, also bei der Peter und Irene Ludwig Stiftung, die eben diese Ludwig-Museen managt, wie auch immer, auch den Sammlungsbestand verwaltet, den das Ehepaar Ludwig hinterlassen hat. Und das ist sozusagen ein Weg aus der, muss man sagen, so Hochkunst, im Grunde auch, also von Salonkunst bis hin zu spektakulärer, eben, wie auch immer, irgendwie so Postkartenkunstart. Also wenn man Picasso sieht, in Jackson Pollock, was da alles eben in der Sammlung drin ist. Aber das ist ja nochmal ein Punkt, den möchte ich auch ganz gerne mal ansprechen. Also, weil es darf ja nicht untergehen, dass eben Sie sind ja jetzt keine Naturwissenschaftlerin, sondern Sie sind eben aus dem Kunstkontext gekommen, Sie haben das Ludwig-Forum zuvor geleitet, dann eben die Stiftung geleitet, sind dann zu Senckenberg und jetzt in die HFG. Und da ist dieses Senckenberg, also in dieser biografischen Sichtweise, ist das ja nur so ein Zwischenstopp.
Ja, in gewisser Weise schon. Wobei mich hat es einfach unglaublich gereizt damals. Der Volker Moosbrugger kam ja auf mich zu und interessierte sich dafür, und beziehungsweise ich umgekehrt interessierte mich auch dafür, als ich sah, dass da diese Stelle ausgeschrieben ist. Und für mich hatte das schon eine gewisse Folgerichtigkeit, weil es, also in meiner Biografie, weil es für mich unglaublich interessant war, das, was ich aus dem Kunstmuseumskontext so gut kannte und wusste, als selber auch ein Kunstmuseum Leitende, dann eben für die Stiftung verantwortlich zu sein, die mit 28 Museen auf der ganzen Welt zu tun hat. Und diese Museen zwar nicht leitet, aber diese Museen fördert und berät und unterstützt, wo es nur geht. Und dann eben zu sagen, ich gehe jetzt doch wieder zurück ins Museum, was einfach auch eine Leidenschaft von mir ist, und bin aber mit einem Thema jetzt oder mit Themen in Kontakt, die nicht meine angestammten Forschungsthemen sind, sondern wo ich schauen muss, dass ich die sozusagen verstehe und inhaltlich begreife und dann aber auch Bilder dafür entwickeln kann. Weil üblicherweise natürlich im Naturwissenschaftskontext, und deswegen sehen ja die meisten naturwissenschaftlichen Museen auch so aus, wie sie aussehen, eben diese Idee der Verallgemeinerung des Wissens zwar irgendwie unter dem Stichwort Transfer und so in den Köpfen herumspukt, aber ich glaube, in vielen Stellen noch nicht ganz genau erkannt ist, was man mit diesem Instrument Museum eigentlich in diesem Kontext wirklich auch erreichen kann. weil es eben Institutionen und Häuser sind, die unglaublich positiv rezipiert werden. Mhm. Es geht nicht um christliche Ikonografie, das heißt, sie sprechen mit den Naturobjekten einfach eine größtmögliche Menge an Menschen an, die auch nicht dieses Schrankengefühl so sehr haben, wie wenn es um Kunst geht. Und sie haben es auf der anderen Seite mit hochkomplexen Fakten zu tun, Erkenntnissen, Fragestellungen, die eine unglaubliche Zukunftsrelevanz auch haben können, oder auch mit einem Spezialwissen, was sehr tief sozusagen taucht in verschiedene Aspekte unserer Erde im wahrsten Sinne des Wortes, unseres Lebens. Wie bringt man diese Zusammenhänge größtmöglich und bestmöglich in die Öffentlichkeit hinein und schafft eine Plattform, auf der man diskutieren kann und wo es eben auch um die Frage nach den Fakten eben auch geht. Das hat mich halt unglaublich interessiert, weil Museen auch ein ganz großes Vertrauen einfach entgegengebracht haben, nach wie vor.
Sie stellen ja die Frage nicht nur zusammen. Ich meine, wir hatten ja die Katrin Böning-Gäse hier auch zu Gast. Das hieß also, die Sendung hieß Biodiversität gestalten. Und das ist jetzt, finde ich, ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, dass eben im Frankfurter Kunstverein, der jetzt nicht für sein sehr hohes Niveau und seinen sehr hohen Anspruch berühmt ist sozusagen, mit Frau Nori zusammen eine Ausstellung entstanden ist, eben dieses Bending the Curve, die sowohl im Design-Sinne eine Visualisierung hinkriegt, als auch im gestalterischen und kuratorischen Sinne auf dem Niveau einer Kunstausstellung agiert in einem Kunstraum. Das war für mich, als ich es gesehen habe, eben schon eine Antwort im Grunde auf die Frage, die Sie jetzt eben hier abstrakter gestellt haben. Aber es war natürlich nichts Programmatisches. Das ist einfach eine Ausstellung, die einmal stattgefunden hat. Aber was an Programmatik steckt denn da drin in dieser Form von Ausstellung? Das war ja während Ihrer Zeit.
Klar, ja. Ich kann jetzt natürlich schlecht über die Ausstellung von Frau Nori sozusagen sprechen. Ich habe die ja nicht selber gemacht, aber ich habe sie natürlich gesehen und auch begleitet ein Stück weit. Da steckt sehr viel Programmatik drin im Sinne eines Sichtbarmachens von Fragestellungen aus dem Biodiversitätsbereich mit den Mitteln von Kunst und Gestaltung. Das ist etwas, was natürlich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren auch schon sehr aktiv gemacht wurde. Meine Fragestellung im Naturmuseum war eigentlich genau andersherum. Also meine Fragestellung im Naturmuseum war, wie kann ich das, was dort schon vorhanden ist und was natürlicherweise als Museumsobjekt gesehen wird, wie kann ich das mithilfe von Kunst und eben nicht mithilfe von Kunstausstellungen, sondern mithilfe von Kunst als Gestaltern noch anders framen, sodass es an noch mehr Menschen herangetragen wird. Und das war mir eine sehr wichtige Unterscheidung. Also es hat zwar auch in meiner Zeit Ausstellungen im Senckenberg-Museum gegeben, wo Künstler eingeladen wurden, Maria Loboda zum Beispiel, einen Film über die Grube Messel zu machen. Aber das eigentliche Anliegen war für mich, Künstlerinnen und Künstler einzuladen und deren Know-how als Gestalter einzubringen. Und das war im Fall von Yardworks sehr erfolgreich mit der AHA-Forschungswerkstatt. Mhm. Da haben wir das zum ersten Mal praktiziert. Und dann eben Tim Beresheim habe ich eben schon erwähnt mit den Gehirnen. Oder dann auch die Projekte, die um das Riff herum entstanden sind. Und das da war dieses Museum einfach auch so unglaublich interessant als Ort der Auseinandersetzung.
Das ist im Grunde schon, also beim Begriff kommt ja jetzt eben auch der Ort, der Raum, die Inszenierung eben ins Spiel. Und das ist natürlich eine sehr gute Brücke zum letzten Themenbereich, nämlich dem Neubau. Weil der Neubau der HFG wird die Hochschule ja ganz grundlegend ändern. Also wird irgendwas mit dem machen, von dem man noch nicht so genau weiß, was es eigentlich sein wird. Kai Vöckler hat ja eben diesen wunderbaren Titel, also geschrieben über diesen Innenraum, diese Patio-Situation, die Leere, also mit EE, als identitätsstiftende Form. Also ich meine, Kai ist ein sehr kluger Kopf, der hat natürlich auch viel dabei gedacht. Aber das ist ja fast so eine japanische Raumvorstellung, also ein Raum eigentlich dadurch sich als hervorragender Raum identifiziert, indem er einfach leer ist, also nichts drin. So. Und was wünschen Sie sich von diesem Ort, also weil das ist schon eine echte, allein der Umzug ist natürlich eine unglaubliche, rein logistische, aber eben auch emotionale Angelegenheit für all diejenigen, die vorher schon in der alten Hochschule oder in den vielen Standorten der Hochschule waren. Was passiert da mit Ihnen und was wünschen Sie sich und was soll da rauskommen?
Gute Frage. Ja. Ich fange vielleicht mal bei Kai Vöckler an, weil dieser leere Raum, den er da beschreibt, der ist eigentlich fast sowas wie die Klammer, die die ganze Hochschule auch zusammenhalten wird bei diesem Neubau, räumlich jetzt gesehen. Denn der ist sozusagen ein verbindendes Element zwischen den beiden Bauelementen. Der verbindet auch die Ludwigstraße, die mitten durch das Grundstück läuft, mit dem Rest der Stadt. Und es ist natürlich auch ein Ort, an dem hoffentlich sehr viel stattfinden wird. Also ein freier Ort, der aber auch nicht ganz leer ist. Da wird es höhere Bäume geben. Der aber einfach auch ein ganz toller Veranstaltungsort sein wird, dieser Garten oder Park. Und die Hochschule hat zum allerersten Mal dann die Situation, dass alle Bereiche an einem Ort zusammenkommen. Und davon erhoffe ich mir wirklich sehr, sehr viel, weil dieses Zersiedelte, was die Hochschule jetzt hat, im Moment sind wir auf 6 verschiedene Standorte verteilt, bedeutet natürlich auch eine Vereinzelung an der einen oder anderen Stelle und es bedeutet auch logistisch manche Doppelstrukturen einfach. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, über die Zukunft der Kunsthochschulen sinnstiftend irgendwie nachzudenken, dann fängt das natürlich auch bei diesem Neubau an und bei dieser Frage, wie arbeiten wir denn dann in Zukunft zusammen und wie überschneiden sich auch manche Lehrgebiete, wie sind die räumlich angesiedelt, wer trifft wen, wann, wo, auf welchem Stockwerk, welche Bedeutung hat die Bibliothek, die wird nämlich eine sehr große Bedeutung auch haben, so als ein Gemeinschaftsbereich, vielleicht sogar ein Bereich, der nach außen geöffnet wird, zur Öffentlichkeit hin. Es wird Ausstellungsflächen geben, also da, wo wir die Praxis sozusagen des Zeigens entsprechend üben können. Und das wird zum ersten Mal so eine Situation sein, wo ein Miteinander auf eine neue Art und Weise dann praktiziert werden kann. Und ich bin sehr gespannt. Man kann das nicht alles, natürlich überhaupt nicht alles vorhersehen, gar nicht. Und wir arbeiten natürlich dran, mit der eigenen inneren Verfasstheit sozusagen auch diesem, auch auf diesen Neubau zuzugehen mit neuen Fragestellungen. Aber das ist schon ein Meilenstein, glaube ich, in der Entwicklung der Hochschule. Wird einfach auch eine größere Sichtbarkeit haben dadurch.
Ja, unbedingt. Also das ist mit Sicherheit so. Sie hatten ja schon gesagt, ich habe es hier gerade nochmal in der Liste, also die aktuelle Hochschule eben da hat das Isenburger Schloss, dann diesen 1910, glaube ich, von Eberhard errichteten Altbau, dann in den 80er Jahren einen Erweiterungsbau, dann ist die Ludo-Meyer-Straße, der Schlossgrabenstraße, der Geleitstraße, der Frankfurter Straße, Berliner und Balliske-Straße, das ist absurd.
Ja, es ist total. Und noch ja. Höchst, wobei Höchst ja, wird Höchst ja auch bleiben. Zustimmt, ja. Das bleibt auch, das ist ein Satellit sozusagen. Und ich kokettiere da manchmal auch damit und sage, ja, wir sind eben auch eine Frankfurter Hochschule. Wenn Leute mich darauf ansprechen, ob das irgendwie ein Problem sein, dass wir in Offenbach sind, nein, Quatsch. Also, aber die HPM gehört natürlich dazu. Und die wird aber ein Satellit natürlich auch bleiben, weil das für sich genommen ein ganz toller Ort auch ist, der auch baulich gut dasteht.
Ja, gut, ich meine, wann soll der, also plangemäß der Einzug abgeschlossen sein?
Ich hoffe 2030, 31. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen in Kauf nehmen müssen, dass der Spatenstich sich um ein Jahr verschiebt. Wir hätten das eigentlich gerne im Januar nächsten Jahres schon gemacht. Und jetzt wird es Januar 27 werden. Aber es stehen eigentlich alle Zeichen auf grün. Also wir sind auch mit der Entwurfsplanung fertig und jetzt kann es dann in die Details gehen.
Ja, da kann man ja dann nochmal miteinander sprechen, wie es gelaufen ist. Ich habe jetzt auch irgendwie unsere Abschlussfrage, die ja jeder Gast, jede Gästin bei uns gestellt bekommt, nämlich diese offene Frage, was ist gut? Also bin ich mal gespannt, was Sie sagen, was gut sei.
Was ist gut? Die Sonne ist gut.
Okay. Finde ich in Ordnung. Ja, also heute scheint sie nicht so sehr, aber sie ist wirklich gut.
Ja.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch.
Fand ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Brigitte Franzen im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Die HFG wird 2030, respektive 2031, wohl eher neu gegründet, als dass sie nur umziehen würde. Wenn alle Studios und Ateliers dann zusammengezogen sind, werden wir erstmals erkennen können, was diese Hochschule zu bieten hat. Brigitte Franzen ist genau die Richtige für diese gewaltige Aufgabe. In der kommenden Folge treffen wir dann auf Mea Hoffmann, Kuratorin am Vitra Design Museum. Dann geht es um die spannende Ausstellung über die Shaker mit Designobjekten, Mode und Architektur dieser eigenartigen und ungeheuer produktiven religiösen Gruppe. Wir bedanken uns recht herzlich für euer interessiertes Zuhören und wünschen euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.